Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 nach 12, heute mit Daniel Nicolai. Daniel ist Geschäftsführer und Gründer von KNE-Institut. Lieber Daniel, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, wer Daniel noch nicht kennt, wird ihn jetzt hoffentlich gleich ein bisschen näher kennenlernen, insbesondere mit seinem Herzensprojekt SDGs for Future. Aber Daniel macht noch viele andere Dinge. Er ist Speaker, Autor, Unternehmer und Visionär. Ich glaube, bei dem Projekt insbesondere mit Visionär. Ich freue mich drauf, mit dir darüber zu sprechen.
Ich freue mich auch.
Daniel, du hast einen Leitspruch und der lautet Create a Sustainable Future Fast. Sind wir irgendwie zu langsam oder warum hast du diesen Leitspruch?
Ja, in der Tat. Also ich glaube daran, dass wir keine Zeit haben. Wir haben gigantische Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Also der Klimawandel ganz weit vorne. Aktuelle Temperatur in Neu-Delhi ist 36 Grad Tagestemperatur. Tiefstemperatur in Neu-Delhi ist aktuell nicht unter 30 Grad nachts. Also einfach mal drüber nachdenken, was es bedeutet. Das kommt auch zu uns mit großen Schritten und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir diese Herausforderungen lösen. Und meine Auffassung ist, dass wir insbesondere in Deutschland, ich nenne das ganz gerne die deutsche Kleingartennachhaltigkeit, ein bisschen zu langsam sind. Wir haben unseren Garten, wir bauen da vielleicht auch Möhrchen an und so weiter und sind damit zufrieden, aber wir verkennen die Situation, dass wir auf der Erde ganz andere Situationen haben, in ganz anderen Ländern. Und darüber wird auch in den Medien nicht berichtet oder viel zu wenig. Und deswegen gibt es da eine Verschiebung auch in der Wahrnehmung, dass es vielleicht gar nicht so notwendig ist, was zu ändern. Und wir müssen viel, viel schneller sein, um diese Probleme zu lösen. Und daher auch das Projekt und ja, der Leitspruch, schnell zu sein.
Kann ich perfekt nachvollziehen und wir heißen ja nicht ohne Grund 5 nach 12 und nicht 5 vor 12, wie die meisten an der Stelle sagen, weil ich auch glaube, dass wir zu langsam sind und schneller handeln müssen und auch in größeren Themen. Jetzt kommen wir auf ein Thema, da wollte ich eigentlich mit dir gar nicht drüber sprechen, weil ich davon ausgehe, dass alle Zuhörer die SDGs, also die UN-Nachhaltigkeitsziele, kennen. Aber du hast gesagt, nein, lass uns drüber sprechen, das ist mir wichtig. Am Ende ist es ja auch euer Leitthema für SDGs for Future. Warum ist es dir das so wichtig?
Mir ist das wichtig, weil wir tatsächlich in der Projektkommunikation immer wieder darüber sprechen. Und gerade gestern kam wieder eine LinkedIn-Nachricht von einem promovierten älteren Herrn, der sagte, also diese SDGs, das sagt mir jetzt noch nichts, da muss ich erst mal googeln. Und wenn hochgebildete Menschen in Deutschland nicht wissen, was die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind, dann ist das schon eine Situation, die wir eher als bedenklich einordnen sollten. Und deswegen wollte ich noch mal kurz definieren, was das ist. Also für alle, die diesen nicht wissen, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen wurden 2015 von tatsächlich allen Ländern der Erde verabschiedet. Und um das mal einzuordnen, das ist aus meiner Sicht die größte politische Leistung, die die Menschheit jemals vollbracht hat. Also selbst die großen Klimaabkommen wurden nicht von allen unterzeichnet, aber die Nachhaltigkeitsziele, die bis 2030 verwirklicht werden sollen, wurden wirklich von allen verabschiedet. Und deswegen sind die so bedeutsam und deswegen haben wir sie auch als Zentrum für dieses Projekt ausgewählt, weil es eben nicht der alte weiße Mann mitten in Europa ist, der irgendwie definiert, was jetzt hier nachhaltig ist, sondern das hat die Weltgemeinschaft zusammengetan. Und das sollten wir in den Vordergrund rücken.
Okay, und es ist ganz sicher, dass alle unterschrieben haben. Ich muss gestehen, da hatte ich auch eine Bildungslücke. Ja?
Ja.
Okay.
Also wenn, dann können es nur 2 oder so sein, aber die Wichtigen haben unterschrieben.
Die Wichtigen haben unterschrieben.
Ja, und alle Länder machen auch mit. Also wenn man da mal recherchiert, überall auf der Welt. Ich war in Asien, in Tokio gibt es eine U-Bahn, die SDG-U-Bahn, die so aussieht quasi, die nach den Zielen so gestylt ist. In China werden die Ziele umgesetzt, wirklich überall. Also es gibt da keine Ausnahme.
Spannend. Und mir fällt ehrlicherweise auch kein anderes Thema ein, wo alle unterschrieben haben. Also meistens sind sich ja dann doch nicht alle einig. Also zeigt nochmal. Und mir war es nicht bewusst, deswegen gut, dass du darauf gepocht hast, dass wir den Punkt mit reinnehmen.
Und vielleicht noch eine Ergänzung. Ja. Die Ziele wurden eben aus einer sozusagen Bottom-up-Initiative gegründet. Das heißt, die wurden nicht von den Vereinten Nationen von oben definiert, sondern es gab einen einen öffentlichen Prozess, in dem die Ziele definiert wurden. Und die 17 Ziele sind das ja insgesamt, haben 169 Teilziele. Das heißt, es ist sehr, sehr komplex und umfangreich. Ja.
Ich kann jedem nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Ihr habt mich ja gefragt, was ist mein Lieblingsziel, worüber möchte ich sprechen? Ist mir gar nicht so leicht gefallen, weil ich finde die alle wichtig, ehrlicherweise. Da sich für eins zu entscheiden, fällt einem schwer. Und ja, ich habe auch die Erfahrung, die kennen doch nicht alle. Ich trage ja immer einen Pin, wir sind ja hier ohne Bild. Und ich werde ganz oft gefragt, was bedeutet der eigentlich? Und gar nicht von Menschen, die sich gar nicht mit Nachhaltigkeit beschäftigen, sondern auch beschäftigen damit, zeigt man, dass sie noch nicht in der Breite überall etabliert sind. Ja, aber lass uns jetzt zu deinem Herzensprojekt kommen. Ich glaube, du hast es selber sogar so genannt, zu den SDGs for Future. Was hat dich bewegt zu dieser Gründung, zu diesem Projekt? Was ist der Hintergrund?
Also zu dem Projekt vielleicht den Hintergrund ein bisschen zu beleuchten. Letztes Jahr ist mir aufgefallen, wir sind 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Das war so ein bisschen der Kipppunkt in meinem Bewusstsein, könnte man so sagen. Ich habe überlegt, Moment, 8 Milliarden, das sind unheimlich viele. Wie kann das so schnell gegangen sein? Das ist erstmal die erste Überlegung. Die zweite war dann, ich schaue mir die Daten an und stelle fest, 1974 waren wir 4 Milliarden. So, das ist ungefähr dann so die Lebenszeit von mir, meiner Frau, also wir ungefähr, die wir hier sitzen. In dieser Zeit haben wir uns verdoppelt. Nächster Gedankengang, Moment mal, wenn wir uns in dieser Zeit verdoppelt haben, muss auf diesem Planeten unheimlich viele junge Menschen leben, weil die ja alle geboren wurden in der Zeit, also sind ja alle jünger als wir hier. Und das hat mich dazu veranlasst, mal zu recherchieren, und dann stellt sich heraus, dass die UNICEF dazu tatsächlich auch Zahlen hat. 2,3 Milliarden Menschen auf der Welt sind unter 18 Jahren. So, 2,3 Milliarden, 2.300 Millionen, einfach mal so die Zahl sacken lassen. Das ist dann mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung, ist unter 18. So, und da kommen wir wieder zum Thema schnell. Wenn wir uns hier in Europa auf der Straße festkleben oder demonstrieren gehen und so weiter, dann sehe ich an dem Punkt erstmal die Wirkmächtigkeit nicht. Die Wirkmächtigkeit sehe ich darin, die Kinder, und wenn wir es jetzt auf Jugendliche beziehen, das sind dann ungefähr 1 Milliarde, so können wir mal rund schätzen. Darauf kann man sich wahrscheinlich einigen. Das heißt, die Menschen, die zwischen 12 und 18 Jahren rund sind, also die Schulkinder, die sind jetzt natürlich diejenigen, die wir jetzt erreichen müssen. Wenn wir die heute nicht erreichen, dann werden die in der Zukunft gegebenenfalls nicht nachhaltige Entscheidungen treffen. Wir müssen die heute bewegen und ihnen Nachhaltigkeit vermitteln, mittels der SDGs, um sie zu inspirieren, die Probleme dort, wo sie leben, auch selber anzupacken. Denn da als Unternehmer glaube ich daran, dass man selbstwirksam ist, dass man Probleme anpacken kann, dass man dafür aber ein Verständnis braucht und dass natürlich ein Kind in Neu-Delhi beispielsweise erst einmal ein Grundwissen dazu braucht, eine Inspiration dafür braucht. Dafür ist SDGs for Future da, und das Projekt, du wirst es wahrscheinlich gleich fragen, aber ich nehme es jetzt einfach mal vorweg. Ja. Die Zuhörer werden wahrscheinlich jetzt auch denken, was will er denn jetzt? Das Projekt möchte mittels E-Learning, also quasi über Smartphone, Tablet oder auch PC, je nachdem, was für ein Gerät dann die jungen Menschen dort haben, die Nachhaltigkeitsziele erst einmal vermitteln, also erst mal eine Orientierung geben. Welche Herausforderungen gibt es denn überhaupt auf der Erde und insbesondere dann auch lokal in der Region, wo das Kind lebt? Möchte das auch mittels Video basiertem Lernen machen. Also wir müssen die Kinder natürlich auch anders erreichen, als wir das bisher machen. Wir reden ja alle von diesem Bildungsproblem in Deutschland, dass wir immer noch die Doppelbuchseite als Maßstab haben für Bildung. Da sind wir natürlich lange nicht mehr, und wir können natürlich mit Videomaterial den Kindern die Dinge direkt zeigen, bis hin zu demnächst noch virtuelle Realität und KI-Unterstützung. Das heißt, wir zeigen denen einerseits die Probleme auf in ihrer Region, und auf der anderen Seite geben wir ihnen auch Inspiration. Wir zeigen also auch Vorbilder aus deren Bereichen oder eben also aus deren lokalen Regionen oder auch international, je nachdem, wo man eben Vorbilder finden kann für bestimmte Themen. Also nehmen wir ein Beispiel. In Indonesien gibt es ein junges Team, das die Flüsse dort von Plastik säubert. Ja, sehr engagiert, haben dort in diesem kleinen Teilthema der 17 Ziele eine große Wirkmächtigkeit. Und genau das muss man den Kindern auf der Welt zeigen und sagen, guck mal, ihr könnt was tun, ihr selber seid wirksam. Ihr könnt bei euch im ganz kleinen Maßstab die Welt verändern und euch in diesem Bereich der Nachhaltigkeit auch bewegen. Und natürlich könnt ihr auch später Entscheidungen treffen, wie ich möchte in einer Firma arbeiten, die wirklich nachhaltig ausgerichtet ist. Ich möchte vielleicht politisch aktiv werden und dort die Ziele, die mir gefallen, nach vorne bringen. Denn es ist ja am Ende bei 17 Zielen, wird jeder Mensch so seinen Favoriten haben. Du hast ja auch gesagt, das fällt dir schwer. Aber Kinder sind natürlich erstmal wissbegierig. Sie wollen erstmal lernen. Sie sind bereit dazu, die Welt auch besser zu machen. Und dann suchen sie sich eins aus und da werden sie dann arbeiten. Und wenn sie beispielsweise das SDG 3 nehmen, wo es um Gesundheit geht, ja, dann wollen sie vielleicht ein Mittel gegen Krebs erforschen und sagen, ich studiere Medizin deswegen. Also weniger das Geld in den Vordergrund rücken, sondern die Mission auch, die jeder in seinem Leben haben kann. Und ich glaube, das ist etwas, was im Moment auf dem Planeten fehlt, überall. Und wenn ich mit dem Taxifahrer in Delhi rede, dann wird er mir sagen, er arbeitet hier für die Zukunft seines Kindes, damit es eine gute Bildung bekommt und einen guten Job. Ich sage, hey, super, guter Job, alles klar. Aber wie wäre es denn noch mit einem Job bei einem Unternehmen, bei einer Organisation, die die Welt ein bisschen besser macht? Und nicht nur, dass dieses Kind dann ein gutes finanzielles Auskommen hat, sondern eben beides übereinbringen. Und das ist so das Ziel, was wir mit SDGs for Future verfolgen.
Tolles Ziel, kann ich ehrlicherweise gut nachvollziehen. Am Ende sind die Kinder unsere Zukunft und man kann sie frühzeitig prägen, Sinnstiftung, eine andere Lebenssinnstiftung zu geben. Ich würde trotzdem mal noch, bevor wir in der weiten Welt sind, und da kannst du sicher eine Menge Geschichten erzählen, du kommst ja viel rum, ich würde gerne einfach mal aus Aktualität einen Schritt zurückgehen. Jetzt gucken wir mal, Europawahl, Deutschland, die Jugend durfte wählen. Ich hatte vorher, ich gebe zu, gehofft, dass es da viele Stimmen gibt, die sich äußern, zumindest Richtung Nachhaltigkeit. Jetzt hat jemand anders viele Stimmen bekommen, der sozusagen den Klimawandel sogar leugnet als Partei. Ja, wie siehst du das? Gibt es dazu eine Meinung von deiner Seite dazu? Weil ich sage so, setzen wir dann jetzt richtig bei der Jugend an oder sollte man vielleicht dann doch woanders den Hebel ansetzen? Die Erwachsenen sitzen ja an der Macht momentan.
Ja, natürlich müssen, also zwei Fragen oder beziehungsweise zwei Richtungen. Wir haben die Jugend, das sehe ich jetzt in Bezug auf die, du sprichst wahrscheinlich die AfD an. Ja, das ist erstmal ja, besorgniserregend, dass die Jugend eben so viel AfD gewählt hat. Da gibt es ja die separaten Statistiken darüber, dass insbesondere die Grünen massiv verloren haben bei den Jugendlichen. Aber wenn man genau hinguckt, die Partei Volt hat diese 10% minus abgefangen, sagen wir es mal so. Die ist genauso nachhaltig und vielleicht sogar noch internationaler aufgestellt. Das heißt, ich sehe da auch Lichtblicke in diese Richtung. Diese Statistiken sieht man nur leider nicht so, weil die Volt-Partei nicht immer so gezeigt wird. Das heißt, wir sind da eigentlich immer noch beim selben Verhältnis. Also 16% gegen 16 könnte man so ungefähr sagen. Ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt gut gegen böse sagen muss. Ich glaube aber tatsächlich, und das ist eben auch der Ansatz, wir müssen die Jugend erreichen, weil die Jugend ist natürlich auch die, die sich gegen die alten, sagen wir es mal jetzt mal so, stellen kann und wird und tut. Und das macht es ja immer. Sie versuchen sich ja immer zu positionieren gegenüber der Vorgängergeneration. Und sehr besorgniserregend, dass 20% mehr oder weniger die Meinung der Alten übernehmen. Das ist wahrscheinlich dem auch geschuldet, dass wir in Ostdeutschland eben ganz viele Menschen haben, die dem hinterherlaufen. Und Wahlverhalten ist ja leider auch häufig ein Herdenverhalten. Und sehr häufig ist es, wenn ich keine Meinung habe, mache ich das, was die Eltern machen, also gerade beim Wählen. Das heißt, ich sehe das jetzt besorgniserregend eher in Richtung Eltern und vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, was jetzt Bildung machen kann. Bildung ändert ja den jungen Menschen viel stärker als den alten Menschen. Das heißt, wenn ich mich hier auf der Straße festklebe oder das Brandenburger Tor beschmiere, dann löse ich eigentlich eher einen Trotz bei den Alten aus, weil damit löse ich erstmal gar nichts, sondern ich provoziere oder beschuldige sogar noch. Und dieses Beschuldigen, das haben wir alle nicht gern, also jeder nicht. Und das ist, glaube ich, ein massiver Fehler, der von bestimmten Bewegungen hier in Deutschland ausgelöst wird, insbesondere von der Last Generation sozusagen, die sich da wirklich nicht gut positionieren, meiner Meinung nach, sondern sie sollten lieber ihre Energie verwenden und schauen, dass sie Lösungen finden, dass sie sich aktiv in Organisationen einsetzen, in Unternehmen einsetzen und die Gegenwart ändern und nicht so sehr den Finger auf andere zeigen und sagen, du musst dich ändern, sondern lass uns einfach anpacken und Dinge bewegen. Ja? Und das soll auch das Projekt, also genau das soll es tun, an der Wurzel ansetzen und sagen, wenn ich einen 5-jährigen Jungen treffe, dann kann ich mit ihm über Nachhaltigkeit reden. Ja? Ich kann mit Schulkindern, die 12 sind, darüber reden, was sie ändern können in ihrem Bereich. Also ich war in Tokio an der Montessori-Schule und habe dort mit einer nachhaltigkeitsorientierten Lehrerin gesprochen. Und sie sagte, ja, in Japan haben wir das Problem der Entwaldung. Und was macht sie? Sie nimmt ihre Kinder und die pflanzen Bäume. Das ist ganz praktisch, ja. Und genau diese Inspiration muss es sein, dass man in diesem, es ist erstmal ein E-Learning, aber dass man diese Inspiration zeigt und sagt, hey, wir müssen Bäume pflanzen, wir müssen dafür sorgen, dass die Artenvielfalt erhalten bleibt, damit wir eben nicht noch mehr Bäume roden etc. Und diese Beispiele müssen wir zeigen, damit klar wird, hey, da ist viel, viel mehr Gutes draußen in der Welt als Schlechtes, denn mit der Beschwerdementalität, da kann man mich nicht so richtig abholen. Das,
ja, da sind wir einer Meinung, total. Ich will dich auch nicht in die politische Diskussion bringen, aber die war einfach, war gegeben in der aktuellen Situation, glaube ich, so ein bisschen an der Brücke. Jetzt kannst du ja nicht an jede Schule reisen, ob Montessori oder nicht, in Japan, in China oder wo auch immer. Aber ihr wollt gerne 1 Milliarde Menschen erreichen, also 1 Milliarde Jugendliche. So, wie ist der Plan dahinter? Wie gelingt euch das?
Also wie gelingt das? Also das Schöne ist ja, ich habe 10 Jahre Erfahrung im Marketing. Wir haben für viele nachhaltig orientierte Organisationen, Unternehmen und Projekte gearbeitet. Das heißt, der erste Punkt ist natürlich Marketing. Die Kinder sind am Smartphone, da werden sie sowieso den Kurs auch absolvieren können oder beziehungsweise die Kurse, wenn es dann weiter voranschreitet. Das heißt, über die sozialen Medien erreichen wir die natürlich direkt und wir müssen Teile des Contents, den wir sowieso erstellen, auch über die sozialen Medien spielen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil sind natürlich die Schulen und die Eltern. Also Schulnetzwerke sind unheimlich wichtig. Wir sind nicht in der Lage, in so kurzer Zeit so viele Lehrer auszubilden. Aber wir sind in der Lage, in kurzer Zeit viele Schulen zu erreichen, die sagen, Kinder, ihr könnt hier mehr noch selbst machen, wenn ihr dazu Lust habt. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, Schulnetzwerke anzusprechen. Und den Lehrern, die das auch im Unterricht einsetzen könnten oder eben auch als Hausaufgabe, schaut euch mal SDG 8 an und beschäftigt euch mal mit dem Teilziel und dann reden wir morgen drüber und lasst uns doch mal ein Projekt dazu machen. Also Inspiration, wir wollen im Prinzip zentralisieren, also das Wissen bündeln, so wie eigentlich in Schulbüchern ja nun eigentlich auch, nur einfach leichter zugänglich machen und was wichtig ist, die Jugendlichen insbesondere in einem Land wie Indien, ich nenne das jetzt öfter, weil ich einfach da so viel Licht und Schatten auch gesehen habe. Aber gerade dort ist es so, bestimmte Schichten dort haben gar keine Lehrer, die irgendwas sagen können. Das heißt, die müssen diese Kurse auch selbstständig durchführen können. Und darauf ist es auch ausgelegt, das gesamte System ist digitalisiert, es ist automatisiert. Man kann Tests und Quizzes machen und man kann tatsächlich auch ein Zertifikat sich am Ende runterladen und sagen, ich bin jetzt dort auch ausgebildet, das könnten die sogar für sich verwenden, dann in ihrem Lebenslauf. Und insofern gibt es da auch einen gewissen Anreiz, es auch alleine zu machen. Und es gibt immer diese engagierten Menschen. Ich war auch so mit 5, 6, 7 habe ich schon solche Gedanken gehabt. Das sind auch die Menschen, die dann später neue Arbeitsplätze schaffen, neue Lösungen finden und einfach aktiv werden und daran glauben, dass sie was bewegen können.
Spannend, spannend. Ich kann mir das gut vorstellen und ich glaube, Technik lässt ja einiges heute zum Glück zu. Ne? Also ist nicht immer nur ein Problem, sondern oft auch ein Löser, wenn man sie richtig einsetzt. Jetzt stelle ich mir das natürlich schon anspruchsvoll vor. Ne? Also ich sag mal so, wenn ich jetzt an den Jugendlichen, an meine Kinder in Deutschland denke und ich denke jetzt an dein Beispiel der Tochter des Sohns des Taxifahrers, ich glaube in Indien war es dein Beispiel, da machen sich die Eltern noch die Sorgen, ob sie überhaupt die Ausbildung bezahlen können. Also da geht es um eine Grundausbildung, um Lesen, um Schreiben. Wie wollt ihr, das sind ja völlig unterschiedliche Bedarfe, wie wollt ihr die bedienen? Also wie will man das hinbekommen?
Also das Projekt ist natürlich nicht so angelegt, dass wir hier in Berlin sitzen und wir definieren hier die Inhalte für Indien oder eben Südafrika oder wo auch immer auf der Welt. Das Projekt ist so angelegt, dass wir einen gewissen Anteil an zentralisiertem Wissen schon produzieren, weil bestimmte Dinge sind ja gleich, auch gerade das Grundwissen über die Nachhaltigkeitsziele und die Dinge, die möglich sind. Aber wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir vor Ort mit Institutionen zusammenarbeiten. Also wir nennen die drei Gruppen, die wir da brauchen, sind halt Nachhaltigkeitsexperten, Menschen, die sich einmal mit dem Thema auskennen, die sich mit den Teilbereichen sehr gut auskennen. Beispielsweise Universität Kathmandu, dort sind halt in Nepal Menschen, die, mit denen wir zusammenarbeiten, die die Situation in Nepal kennen beispielsweise. Dann müssen wir mit Schulen zusammenarbeiten. Beispielsweise in Neu-Delhi gibt es eben eine Schule, die schon ab dem Kindergartenalter Menschen, also Menschen, den kleinen Kindern, die Nachhaltigkeitsziele näher bringen und damit praktisch Erfahrung haben. Dort werden sogar Schüler mitarbeiten. Dort war dann von den Lehrern der Vorschlag, lass uns doch die Schüler aus der Oberstufe mit reinnehmen. Die kennen ihre Situation, die kennen ihre Region. Ja. In Neu-Delhi ist die Luft schlecht, es ist dreckig dort, etc. Es gibt tausend Probleme, die man dort anpacken kann. Die kann man eben altersgerecht dort auch vorstellen. Und das müssen die natürlich dezentral selbst entwickeln. Und die dritte Komponente sind die Content-Partner. Ich nenne die immer Content-Partner, klingt so ein bisschen sperrig. Aber das sind im Prinzip die Menschen, die inspirieren, die Menschen, die dort schon was bewegt haben. Denn auch in Indien gibt es natürlich viele inspirierende Beispiele. Wenn wir mal rüberkommen auf Deutschland, gibt es natürlich auch hier inspirierende Beispiele. Und auch dort sollten wir dann natürlich nicht die indischen Beispiele zeigen, sondern die, die man hier hat für die Probleme, die wir hier haben. Weil Armut in Deutschland ist ein anderes Problem als Armut in Nepal. Das ist nicht vergleichbar. Aber dennoch gibt es Armut in Deutschland. Und dennoch kann jemand sagen, er möchte sich um Armut hier kümmern und diese Probleme auch bekämpfen und sich da in diesem Bereich ja, hineinbewegen und die Probleme lösen.
Wow, klingt nach einem Megaprojekt, wenn ich das mal so sagen darf. Alleine schon die Schilderung, wir waren jetzt bei zwei Ländern. Es gibt ja ein paar mehr auf der Welt, wo die Probleme groß sind. Wie packt man das an? Kriegt man das denn so hin? Also ich bewundere das.
Also ich glaube das sehr dran, ja, wir kriegen das hin. Also die Pandemie hat uns ja gelehrt, dass wir zusammenarbeiten können. Wir verfügen im Projekt über ein sehr effizientes, tolles Intranet. Das heißt, wir können sehr gut über die Welt hinweg kommunizieren. Das heißt, wir haben einen Teil, der zentralisiert ist, aber es braucht ja nicht viele Menschen, um die Inhalte zu erstellen. Das ist das Schöne dabei. Es klingt jetzt nach sehr viel, aber einerseits müssen wir regionenorientiert arbeiten. Ich glaube da nicht unbedingt an die Ländergrenzen, sondern beispielsweise Deutschland, Österreich, Schweiz, Teile von Skandinavien können relativ ähnlich sein. Mit KI kann man Videoinhalte übersetzen. Also es geht alles sehr effizient mit neuer Technologie, also auch das Neueste nutzen, was da ist. Das ist auch viel günstiger, als es früher einmal war. Ich erinnere mich noch daran, dass man meine Diplomarbeit übersetzen wollte. Dann haben wir gesagt, wie machen wir das denn? Das könnte man heute per Knopfdruck und ich hätte in einer halben Stunde die Übersetzung fertig und die wäre nahezu fehlerfrei. Das heißt, da können wir ganz viel technisch lösen. Und wir in Berlin fügen eben dieses Wissen auch für diese Menschen vor Ort zusammen und sagen, das und das, davon könnt ihr lernen. Also es gibt eine gewisse Zentralisierung, aber die eigentliche Arbeit findet vor Ort statt. Und auch die Kommunikation im E-Learning-System gibt es auch Tutoren, die kann man fragen. Menschen, vielleicht perspektivisch mal KI mit noch mehr Wissen, die können sich untereinander kommunizieren, die Kinder. Sie können Kommentare geben, Fragen stellen. Und wenn da vor Ort jemand ist, kann er die beantworten. Also es ist möglich. Es ist auf jeden Fall ein Megaprojekt. Ich bin jetzt 44 und ich gehe mal von 50 Jahren aus. Also das muss man auch ganz realistisch sehen, dass das ein Megaprojekt ist. Aber wie gesagt, in Bezug auf den Anfang, wir haben keine Zeit. Wir müssen irgendwo anfangen. Und ich glaube, dass das geht und dass wir diese Strukturen schaffen können und dass alles da ist, was wir für die Realisierung brauchen. Die Menschen sind da, die kreativen und inspirierenden Beispiele sind da. Die Lehrer sind da, die das gerne unterstützen wollen und die Lehrerinnen, selbst Schüler und Schülerinnen sind da, die mithelfen werden und es gibt unheimlich viele Nachhaltigkeitsexperten, was vor 20 Jahren noch nicht der Fall war.
Ja, ja. Also Daniel, ich schätze sowas. Einfach anpacken, loslegen und ich sage einfach machen an der Stelle, das schätze ich sehr und dann werden sich auch Lösungen ergeben, wo vielleicht heute noch gar keine Lösungen in Sicht sind, die man nicht direkt sieht. Mir fällt noch eine Frage ein, weil ich glaube, du hast das schon ganz gut so ein bisschen angeschildert, ist das Thema, ihr wollt ja nicht nur weiterbilden, sondern ihr wollt ja auch, dass es eine direkte Wirksamkeit erreicht. Ne? Also ich mache immer den Vergleich zu meinen Kindern, das ist immer einfach, erlebte Welt, bei denen war das eher im Schulbuch. Da war ich schon froh, dass Nachhaltigkeit vorhanden kam. Hat auch funktioniert, denn die haben mich gechallenged. Also sie sind eigentlich der Grund, warum ich mich auf die Reise begeben habe vor einigen Jahren. Wie ist eure Idee? Ne? Ihr könnt ja nicht so eng die Kinder begleiten dann, natürlich über Partner, aber trotzdem ist es eine sehr, sehr große Masse, 1 Milliarde, möchte ich nochmal gerne wiederholen. Was sind da so eure kreativen Ideen, wie ihr die Wirksamkeit hinbekommt?
Ja, also erstmal schönes Beispiel, dass du hier sitzt, weil deine Kinder dich bewegen. Ja, also das ist ein wunderbares Ziel auch des Projekts, dass die Kinder sagen können, egal wo sie sind auf der Welt, hey Mama, Papa, ändere mal dein Verhalten. Das haben wir alle irgendwann versucht. Ich denke, dass wir auf einem auf einem Pfad sind, wo wir den Kindern zeigen müssen, wie sie innerhalb des E-Learnings werden sie quasi ein PDF bekommen, also sie werden Dokumente bekommen, wo sie sagen, probiere etwas aus, triff dich mit Freunden, vernetze dich mit anderen. Social Media kennen sie alle, können sie machen. Das heißt, wir werden dort schon praktische Übungen geben, die praktischen Beispiele schaffen, die Regionen spezifisch funktionieren. Also ich nehme mal ein Beispiel. Wenn man mal in Kathmandu war, mitten im Himalaya-Gebirge, wenn man so will, da in einem Tal, und man sieht den Fluss, dann sieht man einfach, der ist verschmutzt. Ja, dann fahre ich da vorbei mit dem Taxi und denke mir, warum macht das hier keiner weg? Ja, ganz praktisches Beispiel. Warum nicht genau dieses Beispiel mit reinnehmen und sagen, nimm das mal als Projekt, als Idee, tut euch zusammen, bildet eine Gruppe und geht mal am Wochenende und macht den sauber. Weil es ist wirklich nicht schwer, das ist nicht ein fließender, rauschender Fluss, sondern es ist eigentlich ein relativ kleines Gewässer, aber da liegt einfach Plastikmüll drin. Und ich frage mich so, warum macht ihr den nicht weg? Geht man in China, sieht man, da sind Leute, die machen den Müll aus den Flüssen weg. Ja? Also ganz praktisch gesehen, dort macht das niemand. Und dieses, auch hier die Selbstwirksamkeit wieder in den Mittelpunkt zu rücken, also sagen, du kannst jetzt einfach rausgehen und das tun. Oder du kannst zu Hause bleiben und es lassen. Und es ist deine Wahl, ja, und die liegt nicht bei uns, ja, die liegt nicht bei uns mitten in Europa oder so, sondern das müssen die alle für sich entscheiden. Und ich glaube, da liegt auch eine große Vision auch darin, dass wir sagen, wir müssen sozusagen ein bisschen laufen lassen und sagen, jeder Bereich der Welt muss es auch selber schaffen und wir können das nicht erzwingen. Wir können nur den Weg aufzeigen und wir als alte Generation können den Jugendlichen dabei helfen, überhaupt erstmal auf Gedanken zu kommen. Und wenn die dann wiederum ihren Eltern sagen, hey, ihr habt das irgendwie nicht richtig gemacht, dann möchte ich auch nicht, dass die auf die Straße gehen und demonstrieren, sondern dann sollen sie einfach selber es anders machen. Sie sind ein Viertel der Weltbevölkerung und in den nächsten 30 Jahren wird jeden Tag auf der Welt werden 1.000 Millionen Jugendliche leben. Jeden Tag in den nächsten 30 Jahren. Einfach nochmal drüber nachdenken. Wenn man diese Zahl im Kopf hat, dann merkt man, es ist einfach jeden Tag möglich, es zu lösen. Und die Videocontents, das E-Learning wird immer mehr, jeden Tag mehr. Das heißt, wenn ich 20 Jahre daran arbeite, dann habe ich einen riesigen Fundus an Möglichkeiten, die immer wieder angezapft werden können. Und das ist das, was mich motiviert. Und auch deswegen glaube ich, dass das funktioniert, weil wir immer wieder etwas draufsetzen können.
Ohne dass wir es abgesprochen haben, ist das eigentlich der perfekte Satz. Leider zum Schluss unseres Interviews schon, die Zeit ist schon weit fortgeschritten, aber ich fand das Beispiel sehr, sehr gut von dir, weil es oft sehr einfach ist. Es reicht, wenn man einen eigenen, kann auch ein fremder Impuls sein, sensibilisiert werden für die eigene Selbstwirksamkeit und dann muss man gar nicht super große Innovationen haben. Manchmal sind es einfach Kleinigkeiten, die man im eigenen Leben ändern kann. Das muss nicht nur in Indien, in China passieren, kann auch in Deutschland passieren. Und ob Jugend oder alt, ist eigentlich egal. Auf alle Fälle drücke ich euch, dir für die Vision, die Daumen. Hoffe, dass wir über den Podcast auch ein bisschen Reichweite bekommen. Wer ein bisschen mehr noch nachlesen will, sdgsforfuture.com, finde da weitere Details an der Ecke und kann weiteres nachlesen, euch unterstützen. Sehr, sehr gern. Also ich fand es ein sehr inspirierendes Gespräch und 1 Milliarde Jugendliche zu erreichen, cooles Ziel. Ich drücke euch auf alle Fälle dafür definitiv die Daumen und ich hoffe, wir haben jetzt schon ein paar erreicht über diesen Podcast. Aber natürlich kein 5 nach 12 ohne die 5x5 Schlusssport. Und natürlich auch mit dir, lieber Daniel Nicolai. Dann lass uns einsteigen, einfach die Sätze kurz ergänzen oder eine Frage gibt es dann natürlich auch nochmal. Ich, Daniel Nicolai, stehe für
Bildung, Nachhaltigkeit, Entwicklung und wie gesagt Geschwindigkeit. Wir müssen schnell sein.
Nachhaltigkeit heißt für mich
der nächsten Generation die Chance auf eine Zukunft geben.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals.
Warum privat, ist meine Frage. Meine Gegenfrage. Würde ich denn beruflich, wäre die Frage. Das heißt, für mich ist das ganz wichtig. Hier gibt es keinen privat- oder beruflichen Unterschied. Die Frage ist für mich falsch gestellt. Also Beispielsweise behandle ich jeden Menschen gleich, egal ob ich nun beruflich oder privat unterwegs bin, ob mich jemand, keine Ahnung, ob jemand eben irgendwie mir zur Hilfe ist oder eine Hilfskraft ist oder ob er jetzt der Präsident ist, das ist mir ziemlich egal, die werden alle gleich behandelt mit Respekt. Und das ist so eher meine Grundmaxime und deswegen würde ich auch privat und beruflich nicht trennen, weil da haben wir auch in der Vergangenheit solche Trennungen gehabt, die ich einfach nicht gut finde. Insofern nicht so super gefragt, aber ich glaube, es kommt durch, was ich meine.
Ja, nehme ich gern so. Ja. Deswegen hast du jetzt auch die Chance, dir selbst noch eine Frage zu stellen, die ich noch nicht gestellt habe.
Ja, du hast nicht die Frage gestellt, wie man uns unterstützen kann. Und
sei dir gestellt.
Es ist eigentlich ganz einfach. Ich gebe einfach mal die Antwort. 1 Milliarde Jugendliche, 1 Euro ein Jugendlicher, haben wir 1 Milliarde Euro. Wir brauchen natürlich Geld, um das umzusetzen. Wir brauchen wahrscheinlich nicht 1 Milliarde, aber hätten wir die, dann wäre das sicherlich auch über 50 Jahre kein Problem. Das würde schon reichen. Wir geben so viel Geld für Waffen aus im Moment, ja, wo man sich einmal fragt, warum? Ja, warum machen wir das? Lass uns doch lieber dort investieren. Und wenn überall die Menschen mit anpacken, dann werden wir auch das Projekt finanziell gewuppt bekommen. Denn wie gesagt, all diese Menschen, die ich erwähnt habe, müssen natürlich auch ein bisschen bezahlt werden für die Arbeit, die sie tun. Da bin ich sehr überzeugt, auch als Unternehmer, dass sie da auch entlohnt werden soll. Und das fände ich super, wenn wir Unterstützer bekommen in dem Projekt. Und auch jeder mit einer kleinen Spende kann auch was bewirken.
Ausrufezeichen. Dankeschön, lieber Daniel, für das tolle Gespräch, für die Inspiration. Wieder ein Teil der Lösung für eine nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft. Nicht nur in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Wir drücken dir die Daumen für dein Engagement. Danke, dass du da warst. Ja, und alle Zuhörerinnen und Zuhörer lade ich herzlich ein, auf eurer Seite zu folgen, euch zu unterstützen. Und freut euch und bleibt neugierig auf die nächste Folge von 5 nach 12.
Dankeschön.